Man erzählt sich die Geschichte so. Die Vertreter einer neuen Firma, spezialisiert auf Tonaufzeichnungen, laden Land auf, Land ab gut betuchte Menschen zu einer Vorführung ein. Niemand weiß genau, was zu erwarten ist. In den Auditorien ist das Licht gedämmt. Die Menschen sitzen dicht nebeneinander und die Bühne ist noch leer. Dann betritt eine Sängerin die Bühne und beginnt zu singen. Sie stoppt. Also eigentlich sieht man nur, dass sie ihren Mund nicht mehr bewegt. Doch die Musik klingt weiter. Verblüffung. Denn parallel zur Stimme wurde einer der neuen Diamond-Disc-Phonographen von Thomas Alva Edison gestartet. Das Publikum ist weithin überzeugt, dass kein Unterschied zwischen Mensch und Phonograph zu hören ist. Mit Verwunderung starrt man auf die Bühne und auf die Lippen der Sänger. Ein erstauntes, hörbares Einatmen folgt aus dem Publikumsraum. Denn der Mund der Sängerinnen bewegt sich nicht mehr. Die Stimme ist aber weiterhin hörbar. Diese Veranstaltungen nannte man Tone-Tests und sie fanden vor circa 100 Jahren in den USA statt. Mit ihnen wollte der Erfinder Thomas A. Edison die Öffentlichkeit von der Qualität seiner Aufzeichnungsgeräte überzeugen. Es gibt mehrere Gründe, warum diese Tone-Tests so gut funktioniert haben und warum wir diese Täuschung heute kaum glauben können. Zum einen hatten die wenigsten im Publikum je vorher eine Schallaufnahme gehört. Der reine Umstand, dass man nun fähig war, Töne aufzuzeichnen und wiederzugeben, ließ die Menschen alle Unsauberkeiten im Klang überhören. Zum anderen bemühten sich die Sängerinnen und Sänger, die Illusion so stark wie möglich aufrechtzuerhalten. Sie passten ihre Stimme den eingeschränkten Möglichkeiten des Phonographen an. Damit war der Unterschied nicht mehr so deutlich hörbar. Und dann waren die Veranstaltungen natürlich auch gut inszeniert. Was man sah und hörte, war genau geplant. Die eigentliche Erkenntnis daraus bezieht sich weniger auf die damalige Qualität des Phonographen. Sie deutet vielmehr darauf hin, dass wir ein Bedürfnis nach Echtheit haben und deshalb die Fehler kompensieren. Wir ergänzen und füllen die entstehenden Lücken selber. Es offenbart unsere Faszination von der Täuschung und auch die Bewunderung für die Erfindungsgabe des Menschen. Dafür, dass wir Technik entwickeln können, die es der Natur gleich tut. Wir streben nach dem perfekten Klang. 100 Jahre nach den Tone-Tests haben wir Abspiel- und Abhörgeräte, die weniger als 100 Euro kosten können. Oder auch mehrere 10.000. Wie kommt es zu diesen Unterschieden? Prinzipiell hat jeder Mensch ein anderes Verhältnis zu und Verständnis von gutem Sound. Die Klänge sind für den einen erst gut, wenn man sie durch die Bässe spürt. Dem anderen reicht es, dass der Text verständlich ist, damit man mitsingen kann. Der nächsten Person ist ein ausgewogenes Klangbild wichtig. Viele Musikrichtungen sollen gut gehört werden können. Und dann gibt es die Audiophilen, wie man sie freundlich nennt. Menschen, denen die Klangqualität über alles wichtig ist. Ohne Kompromisse. Der Perfektionismus, der dabei entstehen kann, hat das Potenzial für absurde Züge. Von der Audio-Anschlussbuchse, den einzelnen Elementen des Verstärkers über die Lautsprecher, den Lautsprecherständern, den Lautsprecherkabeln, der Lautsprecherposition, natürlich die Hörposition, oft zentimetergenau gemessen, bis zum Stromkabel und der Sitzmöblierung des Hörraumes. Alles kann optimiert werden. Da haben wir von den Tonträgern selber noch gar nicht gesprochen. Ich muss gestehen, dass mir dieser Zugang nicht fern ist. Ab einem gewissen Grad der Optimierung ist es derart schwierig, Unterschiede im Klang zu erkennen, dass man provokant spekulieren könnte, die Unterschiede finden nur mehr im Kopf statt. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn dort wird die Qualität ja auch benötigt. Gehen wir einen Schritt zurück, dann erkennen wir sehr wohl eine Grenze in der Qualität. Und die hat nichts mit Einbildung zu tun. Der Unterschied zwischen analogen und digitalen Geräten, die aufzeichnen und wiedergeben. Allein die Vorstellung, dass auf einer Schallplatte tatsächlich ein Pendant der physischen Schallwellen eingepresst wird, ist für viele schon Grund genug, anders zu hören. Man hört ein Stück realer, ohne die Wandlung hin und her, analog zu digital und digital zu analog. Hauptsächlicher Unterschied ist, wenn auch nur theoretisch, dass das Auf- oder Abrunden auf entweder 0 oder 1 dem Signal die Tiefe nimmt. Ein analoges Signal hat nämlich im Prinzip unendlich viele Zwischenwerte. Viele Menschen lieben das Format Schallplatte auch aus Gründen, die mit der Musik selber nichts zu tun haben. Vielmehr aber mit der Inszenierung, die, wir erinnern uns, auch schon bei den Tontests eine Rolle gespielt hat. Wir halten mit der Schallplatte ein Produkt in Händen. Es hat eine gestaltete Hülle, kann mit Bildmaterial versehen sein und mit Text, der auf Papier gedruckt ist. Wir sehen, spüren und hören ein Stück Musik. Denn wir verbinden uns nicht nur mit dem Tonmaterial, sondern auch mit der Kultur des Hörens. Und die geht weit über unsere Schallwahrnehmung mit den Ohren hinaus. Audioversum.